Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster, in dem wir in jeder Folge ein spannendes Thema aus dem Gesundheitsbereich mit einer Expertin oder einem Experten besprechen. Mein Name ist Felia Holtermann.
Und ich bin Anja Wengenroth.
Und wir freuen uns sehr, dass Professor Michael Zitzmann heute unser Gast ist. Er ist Oberarzt im Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie am UKM und forscht an der Universität Münster. Herr Zitzmann, schön, dass Sie da sind.
Ja, das finde ich auch sehr schön. Vielen Dank für die Einladung.
Der Gast.
Mein Name ist Michael Zitzmann, ich bin Professor für Endokrinologie, also Hormonstörungen, und Andrologie, also Männerheilkunde. Das kombiniert sich bei uns ganz gut, weil die Patienten, die zu uns kommen, eben Hormonstörungen haben oder den Wunsch nach Vaterschaft oder eben beides. Also wir betreuen Männer mit Hormonstörungen oder Jungs, die Pubertätsprobleme haben, oder Männer bis ins hohe Alter mit allen möglichen Problemen. Und wir forschen natürlich auch unter anderem an der Pille für den Mann.
Da sind wir eigentlich schon beim Thema der heutigen Folge, Verhütung. Das ist ja, würde ich sagen, klassischerweise immer noch Frauensache, zumindest seit vielen Jahren oder Jahrzehnten, kann man ja schon fast sagen. Und soweit ich zumindest weiß, ich bin ja selbst auch eine Frau, gibt es da viele Optionen. Also da fällt mir ein, die Antibabypille, die Spirale, die Kette, den Verhütungsring, das Diaphragma und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt allerdings an den Mann denke und Verhütung, da fällt mir jetzt gar nicht so viel ein. Das Kondom natürlich, das kennt wahrscheinlich jeder. Und dann würde ich schon irgendwie an den nächsten Schritt denken, Vasektomie, also die Durchtrennung der Samenleiter, was ja aber dann natürlich sehr radikal schon ist. Was gibt es denn da überhaupt für Optionen beim Mann, wenn es um Verhütung geht?
Wie Sie sagten, das Kondom gibt es schon lange und ist natürlich handhabungsabhängig. Und die Vasektomie kann man theoretisch rückgängig machen durch eine komplizierte Operation, aber das ist eben nicht garantiert. Und das Versprechen, ich pass auf, da sollte sich die Frau nicht drauf verlassen. Und ansonsten haben wir auch nicht viel, obwohl eigentlich ganz analog zur Pille für die Frau auch schon lange an einer Pille für den Mann geforscht wird, seit den 70er Jahren ungefähr.
Was macht es denn funktional so schwer körperlich beim Mann, da ein Verhütungsmittel zu finden, was erfolgreich wirkt?
Im Prinzip das Schwierigste beim Mann ist, dass die Spermien ständig gebildet werden, dass es viele Millionen sind, die kontinuierlich entstehen. Bei der Frau kommt einmal im Monat der Eisprung. Darum kann man den leichter unterdrücken, indem man eine Pille gibt, die Östrogen oder ein Gestagen enthält, und dann werden die Hormone aus der Hirnanhangsdrüse, die heißen LH und FSH, unterdrückt und dann gibt es keinen Eisprung mehr. Im Prinzip kann man das Gleiche beim Mann machen. Statt Östrogen dann das Männerhormon Testosteron und auch ein Gestagen dazu, was weiter hilft, die Ausschüttung dieser Hormone aus der Hirnanhangsdrüse, nämlich LH und FSH, zu unterdrücken, sodass der Hoden keine Spermien mehr herstellt. Das Prinzip ist klar, nur kann man das Testosteron nicht als Pille einnehmen, weil es in der Leber sofort umgewandelt wird. Man muss es spritzen oder als Gel auf die Schulter auftragen.
Apropos Spritze, da haben Sie ja, glaube ich, schon mal dran geforscht. Ne? Da gab es doch mal von der WHO eine Studie zu dem Thema. Wieso ist das da jetzt nicht weitergegangen? Also, weil Sie haben ja gerade schon gesagt, eigentlich Spritzen, dann hat man ja die Lösung, aber die ist ja noch nicht auf dem Markt, die Spritze.
Genau, man muss zwei verschiedene Sachen unterscheiden, nämlich Effektivität und Nebenwirkungen. Wir haben jetzt schon seit langem und auch schon vor der WHO-Studie mit anderen Studien gezeigt, dass es effektiv ist. Die Spermien verschwinden bei über 96% bis 99% der Männer. Und vor allen Dingen, es muss ja auch reversibel sein, sie kommen wieder zurück, wenn man das Mittel dann absetzt. Wir hatten im Vorfeld verschiedene Spritzen mit Testosteron getestet und Gele und auch Implantate sogar. Das haben wir auch probiert. Dazu kommt natürlich auch, dass so ein Mittel möglichst wenig Nebenwirkungen haben soll. Denn der Mann, der das einnimmt, der ist ja nicht krank. Er nimmt ja kein Medikament, um eine Krankheit zu heilen, sondern ist ein gesunder Mensch, der etwas einnimmt, damit die Schwangerschaft bei der Frau nicht eintritt. Also nochmal um die Ecke herum gedacht. Da sind natürlich die Anforderungen an das Nebenwirkungsprofil anders als bei einer Chemotherapie zum Beispiel, wo klar ist, dass die Nebenwirkungen hat.
Bei der Spritze war jetzt das Problem, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass die Nebenwirkungen das Problem waren, oder?
Genau, da haben Sie das ganz richtig zusammengefasst. Die Nebenwirkungen waren das Problem und nicht die Effektivität. Bei allen Studien und bei der WHO-Studie, wo nicht Münster nur dabei war, sondern viele andere Zentren in der Welt auch, hat sich gezeigt, dass diese Spritze für den Mann, die wir da hatten, effektiver war als die Pille für die Frau. Aber es gab bei ungefähr 10-15% der Männer Nebenwirkungen.
Da frage ich mich, sind 10-15% eigentlich viel in Ihrer Meinung?
Meiner Meinung nach ist das nicht viel. 10-15% ist das, was die Frauen auch berichten. Die Frauen, die die Pille nehmen, 10-15% leiden darunter, dass sie Gewicht zunehmen, dass sie Stimmungsschwankungen haben, dass sie einen Libidoverlust haben, sich generell nicht so wohlfühlen. Und viele dieser Frauen setzen dann auch die Pille ab, weil sie sagen, ich vertrag's nicht oder ich möchte das nicht mehr. Das kann man gut verstehen. Andererseits könnte man das bei den Männern ganz genauso machen. Man könnte sagen, ja gut, wer das nicht verträgt, der nimmt es halt nicht und dann muss das Paar eine andere Lösung finden. Und man muss ja auch sagen, so 85-90% der Männer waren sehr zufrieden mit dieser Spritze.
Okay, das ist ja schon eine große Zahl.
Und die Partnerin auch, denn es haben ja Paare teilgenommen. Die Frauen mussten sich darauf verlassen.
Das ist ja auch noch ein Punkt, zu dem kommen wir, glaube ich, später noch. Genau. Ne?
Trotzdem haben Sie ja damals aber den Ansatz nicht weiter verfolgen dürfen, weil die WHO gesagt hat, 10-15% Nebenwirkungen sind zu viel. Wurden dann alle Versuche dahingehend eingestampft?
Also die WHO hat, ich fasse das nochmal kurz zusammen, gesagt, die Nebenwirkungen sind zu viel. Die Männer haben Stimmungsschwankungen, die Libidoverlust, aber auch Libidozunahme sein konnten oder depressive Verstimmung. Das ist natürlich auch wirklich nicht schön zu haben, aber die WHO hat gesagt, das Ganze wird jetzt gestoppt, das sind uns zu viele Nebenwirkungen. Aber das Ganze hat auf der ganzen Welt nicht aufgehört, zu erforscht zu werden. Also insbesondere in den USA sind immer noch Teams dabei, jetzt auch ein Gel mit Testosteron, einem anderen Gestagen zu testen, was man sich täglich auf die Schulter schmiert.
Ist es eigentlich egal, in welcher Form ich dann möglicherweise ein Verhütungsmittel entwickle? Also Tablettenform, Spritze, Gel?
Welche Gel Ansätze? Würde man jetzt ja auch denken, warum auf die Schulter, wenn ich ja eigentlich ganz woanders wirken muss?
Ja, also ein Gel. Frauen haben auch Gele, die sie auftragen können mit Hormonen. Natürlich könnte man zum Beispiel sagen, dann trage das Gel doch da auf den Hoden auf, wo das wirken soll, aber das soll ins Blut. Das ist das Wichtige. Ne? Und wenn man es auf die Schulter aufträgt, dann geht es genauso ins Blut, wie wenn man es auf den Hoden aufträgt. Natürlich ist die Möglichkeit, das ist ja Testosteron dran. Wenn man es auf seine intimen Teile schmiert, dann könnte es auch auf die Frau übertragen werden. Das sollte ja nicht sein. Also besser auf die Schultern und dann ist das Übertragungsrisiko nicht mehr.
Trotzdem heißt es immer noch Pille für den Mann. Man assoziiert ja direkt irgendwie die Tablettenform, Pillenform. Wieso setzt sich das immer weiter durch?
Ich glaube, Pille für den Mann sagt man, weil es eine Pille für die Frau gibt. Und die wurde ja vor 60 Jahren ungefähr, kam die, etwas länger sogar schon her. Und seitdem haben wir dann gesagt, oder wurde gesagt, wann gibt es denn die Pille für den Mann? Und man hat auch überlegt, ob es sowas vielleicht geben könnte. Und dann hat sich aber schnell herausgestellt, es kann keine Pille sein, jedenfalls nicht mit dem klassischen Testosteron. Es muss einen anderen Weg geben. Das war auch bekannt. Testosterontherapien waren bekannt. Die Gestagene, die verwendet wurden, waren auch alle bekannt. Und es hat sich einfach gezeigt, Spritzen ist zuverlässig. Dann weiß man, der Teilnehmer an der Studie hat das auch bekommen. Das war auch die Hauptidee, dass man sagte, wir können uns jetzt darauf verlassen. Wir haben ihm die Spritze gegeben, alle 8 Wochen hat er die Spritze bekommen, der Teilnehmer. Und bei den Pillen, wenn es eine gäbe, oder beim Gel, da wüsste man nie ganz genau, hat der Teilnehmer das jetzt auch gemacht. Bei der Pille für die Frau werden solche Studien natürlich auch durchgeführt und man muss sich darauf verlassen, dass sie es einnimmt.
Also komfortabler ist es in jedem Fall, wenn ich nur alle 8 Wochen zum Arzt oder zur Ärztin gehen muss, hat das auch Vorteile, oder?
Das hat Vorteile, vor allen Dingen auch für die Frau, die dann weiß, er war wieder da, hat die Spritze bekommen und nicht, wenn er sagt, ich habe es jetzt vergessen, oder er sagt, ich habe es nicht vergessen, hat das aber doch vergessen, das Gel aufzutragen, zum Beispiel. Solche Dinge.
Ja,
die Frau ist ja immer noch diejenige, die das Risiko trägt. Sie möchte nicht schwanger werden und muss sich dann aber auf jemanden verlassen. Und insofern war das mit der Spritze keine schlechte Idee.
Woran wird denn jetzt aktuell noch geforscht neben dem Gel? Also weil die Spritze, ist die jetzt komplett vom Tisch oder gibt es da noch andere Möglichkeiten, dass es da vielleicht doch weitergeht an dem Projekt oder woran wird vielleicht weiter geforscht gerade?
Also im Moment wird geforscht an einem Testosteron-Gel mit Nesteron, einem Gestagen. Da sind die Forschungen auch sehr weit, eigentlich so weit wie mit der Spritze für den Mann. Nicht ganz so weit, aber fast. Spritze wird, glaube ich, nicht so favorisiert im Moment, weil das halt gestoppt wurde, würde aber funktionieren. Tatsächlich könnte man es schon längst auf dem Markt haben, wenn man wollte und wenn eine Firma wollte. Dann gibt es aber auch noch Ansätze, tatsächlich Moleküle zu entwickeln, die man als Tablette nehmen kann, die wie Testosteron wirken, aber kein Testosteron sind und die wie Gestagen wirken, aber kein Gestagen sind. Beides in einer Substanz und als Tablette zu schlucken.
Ich habe mir das aufgeschrieben, YCT 529, ist das richtig? Ist es das, wovon Sie reden?
Davon rede ich jetzt gerade nicht.
Okay.
Es gibt verschiedene Sachen. Mhm. Es gibt DMAU, Dimethylandrolonundecanoat. Das ist eine Substanz, das ist wie ein Testosteron. Und noch ein 11-Beta-MENT, das ist letzten Endes auch genau das Gleiche. Das sind Pillen, die man einnimmt und dann bindet das an den Androgenrezeptor wie das Testosteron und an den Gestagenrezeptor wie ein Gestagen und dann werden die Hormone aus der Hirnanhangsdrüse unterdrückt, LH und FSH gehen runter, die Spermien werden nicht mehr gebildet, aber das Testosteron, die Wirkung vom Testosteron ist weiter da.
Ja, ich bin drauf gekommen, weil Sie gesagt haben, das ist wie ein Hormon, das ist also hormonfrei.
Das ist tatsächlich ein Hormon. Es wirkt, denn die Hoden werden dazu gebracht, nicht mehr zu arbeiten. Und wenn keine Spermien mehr hergestellt werden, in allermeisten Fällen wird auch kein Testosteron mehr hergestellt. Das heißt, man muss das Testosteron irgendwie ersetzen. Und das ist von Anfang an immer Teil des Ansatzes gewesen, dass Testosteron sowohl die Spermienbildung unterdrückt, als auch sich selbst ersetzt, weil es ja nicht immer im Hoden hergestellt wird. Es gibt aber auch noch andere Ideen für Pillen, nämlich dass man die Spermienbildung im Hoden direkt hemmt. Und das war das Mittel, was Sie da genannt haben, nämlich ein Vitamin A-Antagonist. Mhm. Das heißt, man würde gegen das Vitamin A, das auch eine Rolle spielt bei der Spermienbildung, ein Gegenmittel sozusagen geben. Bei Mäusen hat das gut funktioniert.
Okay, im Maustest funktioniert das. Sie sind aber trotzdem, wenn ich es richtig weiß, nicht unbedingt ein Befürworter.
Nein, was bei Mäusen funktioniert, muss ja wirklich nicht unbedingt bei Männern funktionieren. Und vor allen Dingen wissen wir, es ist ein Vitamin. Vitamin heißt schon, dass es lebenswichtig ist. Und wenn man das jetzt blockiert und auch jetzt eben nicht nur für einen Monat, das ist ja vielleicht gar nicht so schlimm, aber für längere Zeit, dann kann es dazu kommen, das weiß man bei Vitamin A-Mangel. Es gibt ja Vitamin A-Rezeptoren überall im Körper. Bei dem Mangel kann es dazu kommen, dass zum Beispiel der Darm verhornt, dass die Harnröhre eine Hornhaut bildet, dass die Hornhaut im Auge aufweicht.
Ja, das klingt nicht so gut.
Wäre theoretisch möglich. Niemand weiß es genau.
Ja, aber ist ein Risiko, was man vielleicht nicht unbedingt eingehen möchte. Vor allem, weil es sich dann ja auch wieder sehr unterscheidet von dem, was die Pille oder das, die Spritze an Nebenwirkungen hervorruft.
Ganz genau. Das sind andere Nebenwirkungen, die wahrscheinlich, ich glaube, dass sie jedenfalls gravierender sein könnten.
Okay, unter all den Ansätzen, Sie haben ja jetzt schon viele genannt, gibt es da für Sie einen favorisierten Ansatz?
Ich muss sagen, zurzeit glaube ich, dass das mit dem Gel, was Testosteron und das Gestagen-Nesteron enthält, sehr praktisch ist, weil es hat natürlich mehr Eigenverantwortung des Mannes dabei, dass man das jeden Tag aufträgt und nicht vergisst. Das ist wichtig. Die Spritze ist quasi ein bisschen verbrannt durch die Entscheidung der WHO, was schade ist. Das haben auch eben wirklich über 80% der Männer gesagt. Aber ich meine, dass das Gel, wenn man es jetzt wirklich gut verfolgen würde, das sieht so aus, dann könnte man in ungefähr 5 Jahren ein Präparat auf dem Markt haben, vorausgesetzt, dass die letzten Studien noch durchgeführt werden und dass jemand sich findet, der das Ganze auch herstellt.
Da sprechen Sie ja was an, was ganz wesentlich ist. Um da ein Medikament auf den Markt zu bringen, müssen sich Hersteller finden, die da bereit sind. Hat das Ganze Potenzial für Hersteller? Also ist das ein großer Markt oder wie schätzen Sie das ein?
Also es war zumindest ein großes Potenzial da. Vor ungefähr 20 Jahren haben sich die Firmen sehr engagiert, die Pille für die Frau hergestellt haben, die es heute gar nicht mehr gibt. Diese Firmen Schering und Organon wurden von größeren Pharmaunternehmen aufgekauft. Die Pillen laufen weiter für die Frau, aber die Forschung an einem Verhütungsmittel für den Mann, das war dann nicht mehr so priorisiert, weil Manager teilweise sagten, da haben wir keinen Gewinn von, wir haben ein zweites Präparat auf dem Markt, was uns in den anderen Markt einbricht und dann haben wir viel mehr Arbeit, aber nicht mehr Gewinn. Im Moment ändert sich das tatsächlich. Also es gibt auch wieder Interesse von Firmen, auch größeren Firmen wie Bayer zum Beispiel, die Ideen doch gar nicht so schlecht finden.
Also 50 Millionen Männer weltweit, die das potenziell nutzen könnten, so irgendwie sagt ein Artikel kürzlich dazu, das sollte doch Potenzial genug sein.
Ja, und ich denke, es könnten auch durchaus noch mehr als 50 Millionen sein. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, bei den Umfragen zeigt sich, dass das die Idee an sich für richtig toll gehalten wird, von Männern und von Frauen. Also 80%, ich glaube, es ist fast egal, welches Geschlecht sie haben, sagen, das ist eine gute Idee, sollte es geben. Wenn man da mal genauer nachfragt, würdest du denn deinen Freund das nehmen lassen? Dann sagen es vielleicht 40% der Frauen. Die anderen sagen, nee, das möchte ich doch lieber selber entscheiden. Oder 40% der Männer sagen, ja, die finden das gut, wenn es das gibt, aber für mich selber kommt das nicht in Frage. Aber das wären immer noch viele. 40% sind auch nicht wenig. Also ich finde, das ist durchaus verständlich und hat auch jetzt nichts mit Feigheit zu tun, wenn man sagt, generell finde ich es gut, aber für mich halt nicht.
Hat sich da denn auch eine Entwicklung abgezeichnet in den letzten Jahren? Also haben Sie das Gefühl, es wird eher mehr Verständnis dafür oder Vertrauen auch da rein, dass der Mann mitverhütet vielleicht? Und ist es dann vielleicht in ein paar Jahren sogar noch besser, dass da eine Gleichberechtigung herrscht vielleicht, was Verhütung angeht und es Sinn macht, dieses Projekt auch weiter zu verfolgen?
Ich habe den Eindruck, dass das so ist, weil auch die Erstsemester hier an der Uniklinik in Münster interessieren sich da sehr für und auch weitere Umfragen zeigen, dass Frauen jetzt bereit wären, die Männer auch teilhaben zu lassen oder auch bereit sind, ihre Verantwortung abzugeben. Das ist natürlich auch tatsächlich so, dass die Frau dazu ihm auch vertrauen muss. Aber die Männer wären auch dazu bereit. Also noch vor 30 Jahren hätten die Männer gesagt, nee, Hormone nehme ich nicht unbedingt. Aber auch damals gab es schon Studien zur Empfängnisverhütung bei Männern.
Okay.
Ja.
Das heißt jetzt aber nochmal auf das Gel geguckt. Wenn das jetzt theoretisch in 5 Jahren vielleicht eine Möglichkeit wäre, heißt das ja aber auch, da sind die Nebenwirkungen nicht so stark wie bei der Spritze? Oder wieso ist das jetzt gerade sowieso weiter in der Favorisierung?
Genau, also bei der Spritze werden hohe Spiegel an dem Gestagen Neutesteron erzeugt und nicht nur Testosteron, aber dann schwankt das ja auch. Ne? Am Anfang der Spritze hat man viel von den Substanzen im Körper, nach 8 Wochen kaum noch. Und bei dem Gel wird es ja jeden Tag aufgefrischt. Natürlich könnte man sagen, da passiert genauso viel oder genauso wenig theoretisch und das ist auch so, könnte sein. Aber bei all den Studien, das sind ja jetzt auch einige hundert Männer, die dieses neue Gel ausprobiert haben, wurden fast keine Nebenwirkungen berichtet. Wenn, dann waren sie auch wieder so ähnlich wie Gewichtszunahme, Stimmungsschwankungen. Ja, aber viel weniger als bei der Spritze und ich glaube, das liegt daran, dass die Spiegel der Hormone ausgeglichener sind. Und es liegt vielleicht auch an diesem Gestagen-Nesteron, das tatsächlich auch jetzt nicht einer Pharmafirma gehört, sondern dem Population Council, also einer Nichtregierungsorganisation in den USA, die nicht unbedingt damit Geld verdienen möchte.
Wenn wir jetzt mal von der Welt ausgehen, in der vielleicht so ein Produkt auf den Markt kommt, bei der Pille für die Frau ist es ja so, dass das auch von Frauenärzten am Anfang ja sogar oder von den Krankenkassen mitfinanziert wird. Kann man sich vorstellen, dass sowas irgendwann für Männer vielleicht dann auch Teil der klassischen Gesundheitsversorgung wird, dass vielleicht das irgendwann beim ersten Besuch beim Andrologen oder beim Urologen, ich weiß gar nicht, wo das dann verschrieben werden würde, wenn es überhaupt verschrieben wird. Wie wäre da so ein Prozess, den man sich vorstellen kann?
Also ich stelle mir vor, dass es wahrscheinlich der Urologe oder Androloge verschreibt, weil der gilt ja als der Männerarzt und der ist auch der Männerarzt. Höchstwahrscheinlich werden auch Gynäkologen das mit aufnehmen, zum Teil jedenfalls, und vielleicht auch den Partnern ihrer Patientinnen verschreiben. Das könnte ich mir vorstellen. Also man muss natürlich schon immer gucken, je nachdem, so ist mein Denken, dass man schaut, hat der Mann jetzt überhaupt Spermien im Vorfeld, ne? Aber natürlich wird nicht bei jeder Frau, die die Pille nimmt, geguckt, ob sie einen Eisprung hat. Das wird auch nie gecheckt. Vielleicht nehmen viele Frauen die Pille auch, ohne dass sie überhaupt einen Eisprung haben, weil sie da Probleme hormonell haben.
Ja, ich glaube, das kommt aus einer ganz anderen Tradition. Ja. Also junge Frauen gehen mit Beginn der Pubertät klassischerweise das erste Mal zum Frauenarzt, zur Frauenärztin. Manche kriegen dort die Pille immer noch verschrieben und haben ganz andere Probleme und wollen vielleicht gar nicht so eine sehr eingreifende Verhütung. Wenn Sie jetzt sagen, dass junge Männer dementsprechend äquivalent zum Urologen oder Andrologen gehen müssen, ist das denn eigentlich wahrscheinlich? Tun die das so früh?
Tun sie nicht, nein. Die Frauen, Mädchen werden von ihren Müttern geschickt, da gehen von selbst mit 14 bis 16. Und dann sagt der Gynäkologe, Pille brauchst du auch, kann ich dir gerne aufschreiben.
Genau so.
So einfach ist das, ja. Aber das ist bei den Männern nicht so. Ne? Es gibt zwar einen Männerarzt, aber jede Frau geht ein bis zweimal alle zwei Jahre zum Gynäkologen, zu ihren Vorsorgeuntersuchungen, lässt sich untersuchen, lässt alles checken, ob die Hormone soweit in Ordnung sind. Auch zur Menopause herum geht sie zu ihrem Gynäkologen. Und die Männer, die gehen eigentlich hin, wenn ein Problem da ist. Und
wenn
sonst
schon
nicht.
Zu spät ist.
Ja, wenn es zu spät ist, genau. Da muss ich im Denken auch noch einiges ändern.
Das wäre jetzt was gewesen, was ich Sie gefragt hätte, aber haben Sie jetzt schon gesagt. Wir wollen natürlich nicht nur das medizinische Abchecken mit Ihnen, sondern ein bisschen auch eine Einschätzung der Frage, wie gerecht kann eigentlich Verhütung sein mit Hinblick auf die Geschlechter? Wie geschlechtergerecht ist Verhütung?
Also ich glaube, dass es gerechter werden kann, aber nicht komplett gerecht, weil die Frau ist immer noch diejenige, die schwanger wird. Und sie hat die Probleme einer Schwangerschaft. Und im Zweifel ist sie allein mit dem Kind oder mit einer Entscheidung, was sie jetzt machen soll, wenn sie schwanger wird. Das betrifft dann auch mit dem Mann, aber nicht so direkt. Und ich hoffe mal, dass man sich diesem 50-50-Verhältnis annähern kann, aber ich glaube, es ist nicht wirklich komplett erreichbar.
Warum ist es für Sie trotzdem wichtig, an dem Thema weiterzuforschen? Oder vielleicht auch, warum war das überhaupt mal für Sie ein Thema, sozusagen, da beschäftige ich mich mal mit?
Das Thema habe ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin hierher gekommen und da war das Thema schon da. Also Herr Nieschlag damals hat sich da schon immer mit beschäftigt und als ich hier anfing, war es klar, dass ich dann da mitmachen würde. Aber es hat von vornherein Spaß gemacht. Wir haben ja viele andere Forschungsebenen auch noch gehabt zur Fertilität und zum Testosteronmangel und zur Sexualität. All diese Dinge waren wichtig, aber die Pille für den Mann oder ein Kontrazeptivum für den Mann eigentlich, das hat immer eine wichtige Rolle gespielt und so habe ich die Studien von Anfang an mit durchgeführt und mich da immer mehr mit identifiziert.
Das heißt, dann bleiben Sie auch dran?
Auf jeden Fall, ja, werde ich da dranbleiben. Und es gibt ja jetzt auch mehr Interesse, auch von Bundesebene soll es Förderprogramme geben für Verhütungsmittel für den Mann, dass man auch auf allen möglichen Ebenen auch vorurteilsfrei mal guckt, was kann man denn da noch so machen?
Ja, Sie waren kürzlich im Bundesforschungsministerium. Hat das irgendeinen weiteren Werdegang?
Ja, das BMBF, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, möchte tatsächlich, und das steht auch im Koalitionsvertrag der drei Parteien, die Forschung an Verhütungsmitteln und insbesondere auch an Verhütungsmitteln für den Mann fördern. Aber auch für die Frau sollen neue Methoden entwickelt werden. Also dafür steht viel Geld bereit und es wird jetzt einfach geplant, das kann ich sagen, wie kann man am besten das Geld einsetzen, für welche Projekte. Auf der anderen Seite, ja, ist genug Geld da, aber nicht genug Forscher. Das ist tatsächlich so. Hier in Münster sind wir tatsächlich fast die einzigen bundesweit, die sich damit auseinandersetzen. Es kann aber sein, dass mit neuen Methoden, die jetzt gar nichts mit den Hormonen zu tun haben, sondern mit anderen Wegen, irgendwelche Gene zu blockieren oder Stoffwechselpfade in der Spermienfunktion, Ionenkanäle in der Spermien, Beweglichkeit zum Beispiel, dass sie zur Eizelle schwimmen können oder in die Eizelle hinein können, das sind alles noch neue Ideen. Das sind im Prinzip erstmal Ideen und mehr nicht. Aber wenn man das Feld jetzt daraufhin erweitert, dann werden auch noch mehr Leute dazukommen.
Mhm. Was wäre Ihre Wunschvorstellung, wo wir so in 5 bis 10 Jahren stehen?
Meine Wunschvorstellung wäre, dass wir dann ein Gel zur Empfängnisverhütung für den Mann haben, das auf dem Markt ist, das aber gleichzeitig auch weiter geforscht wird an anderen Methoden, die vielleicht gar nichts mit Hormonen zu tun haben, sondern man muss sagen, wenn man das Gel aufträgt, dann sind die Spermien nicht am nächsten Tag weg, die sind nach 2 bis 3 Monaten weg. Aber wenn ein Mann jetzt eine Tablette einnimmt und die Spermien schwimmen am nächsten Tag nicht mehr und dann lässt das wieder ab und nach einer Woche fangen sie wieder an, sich zu bewegen, das wäre natürlich viel besser, wenn das Ganze ohne Nebenwirkung funktioniert. Das müssen wir nochmal sehen. Ich denke mal, dass man in einer idealen Welt in 5 Jahren einen Mittel wie das Gel zur Verfügung hätte und gleichzeitig weiter in der Forschung für andere Dinge ist.
Ich glaube, da sind wir ganz froh. Auch, dass Sie auch sagen, dass theoretisch auch Gelder für die Erforschung von weiblichen Verhütungsmitteln dran sind. Ich glaube, da ist auch noch viel Luft nach oben, dass man da verbessern kann, auch wenn es da schon ein größeres Repertoire gibt. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn wir dann vielleicht in 5 Jahren hier sitzen und dann verkünden können, juhu, das Verhütungsmittel für den Mann ist auf den Markt. Wir haben es geschafft.
Ja, das wäre toll.
Ja, lieber Herr Zitzmann, vielen Dank für Ihren Besuch hier. Ich glaube, wir haben das Thema relativ umfassend behandelt. Danke, dass Sie da waren. Aber danke auch euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr vielleicht auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Dann nämlich sprechen wir mit Frau Professorin Bettina Pfleiderer zum Thema geschlechtersensible Medizin. Denn Männer und Frauen sind, ach was, unterschiedlich. Und das hat eben auch Folgen dafür, dass sich die Erkrankungen ganz unterschiedlich bei den Geschlechtern äußern können und die müssen dann vielleicht auch unterschiedlich behandelt werden. Und auch das Schmerzempfinden, das berühmte von Frauen und Männern, ist unterschiedlich. Und da gucken wir uns mal an, was wir da so interessante Einblicke bekommen können von Frau Professorin Pfleiderer. Bis dahin könnt ihr natürlich diesen Podcast abonnieren, wir bitten euch drum, und uns auf unseren Kanälen folgen oder eben auch eine Mail an uns richten und ins Studio schreiben. Alle Info dazu findet ihr unten in den Shownotes. Bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund. Wir hören uns in einem Monat und bis zum nächsten Mal.